ARD Sounds.
Wahlkreis Ost. Der Politik-Podcast aus Leipzig.
Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Alle Folgen jederzeit nachzuhören in der ARD Sounds App. Mein Name ist Malte Pieper. Ich bin Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Und wieder an meiner Seite Anja Meyer, die Chefreporterin des Fokus-Magazins. Hallo Anja.
Hallo Malte.
Anja, wir haben heute eine Frau zu Gast, bei deren Job du dich in den vergangenen Jahren häufiger mal gefragt hast, braucht es das eigentlich noch? Bist du inzwischen zu einer anderen Überzeugung gekommen, ob man das braucht oder nicht braucht?
Mal so, mal so. Also das hängt von der aktuellen Lage und natürlich von der Arbeit der oder des Beauftragten ab.
Ich als hier sozialisierter Wessi würde mich natürlich nie trauen, das überhaupt nur zu denken, ob oder ob nicht. Deshalb ein herzlich willkommen an die Mutter Teresa Ostdeutschlands, an Elisabeth Kaiser.
Hallo, grüß Sie.
Warum lachen Sie? Warum ist der Vergleich so falsch, Mutter Teresa?
Naja, weil das ist schon auf eine Ebene stellt, die ich demütig, würde ich mich gar nicht trauen, dich auf diese Ebene zu stellen von Mutter Teresa. Aber natürlich, wenn ich was Gutes für den Osten tun kann, dann mache ich das natürlich gerne und mit voller Herzblut.
Aber als Ostbeauftragte kümmern Sie sich doch auch um die Armen und Unterdrückten, oder nicht?
Naja, ich würde sagen, ich kümmere mich vor allen Dingen auch um die Interessen Ostdeutschlands, um die ganze Frage Strukturwandel und eben auch die Konsequenzen der Wiedervereinigung und der Transformationszeit. Und es ist in der Tat so, dass wir da immer noch Themen haben, wo wir sagen, da gibt es strukturelle Ungleichheiten. Wenn wir uns zum Beispiel die wirtschaftliche Entwicklung angucken, wenn wir uns die Einkommenssituation angucken, auch die Vermögenssituation, da sehen wir immer noch die alte Karte, sozusagen die alte Teilung, wenn wir uns das nach Statistiken anschauen. Und da gibt es immer noch auch Diskussionsbedarf und auch durchaus Handlungsbedarf. Und von der ganzen Frage Repräsentation von Ostdeutschen, gerade auch bei Entscheidungen in verschiedensten Bereichen, Wirtschaft, Justiz, Wissenschaft, Medien etc., da kann man auch noch einiges tun. Also von daher, ja, ich vertrete da die ostdeutschen Interessen, aber ich würde es vielleicht nicht auf die Armen beschränken, sondern vielmehr auch die Potenziale des Ostens und die Perspektiven Ostdeutschlands, also der Ostdeutschen für die gesamtgesellschaftlichen Dialog, das deutlich zu machen, das mit einzubringen, halte ich dafür relevant, weil ich glaube, das wird oft vergessen, wenn man so ein Stück weit die westdeutsche Norm nach vorne trägt, und ich glaube, da auch die ostdeutschen Perspektiven mit all ihren Erfahrungen mit einzubeziehen, würde unseren Gesamtblick erweitern und auch verbessern.
Frau Kaiser, ich höre Ihnen zu. Es ist wie kommt hier wie aus der Pistole geschossen. Haben Sie es noch ein bisschen emotionaler, ein bisschen zugänglicher? Also warum brauchen wir die Ostbeauftragte?
Naja, es ist ja, glaube ich, schon klar, wenn wir sehen, dass immer noch Menschen sich sozusagen als Bürger zweiter Klasse fühlen, gerade in Ostdeutschland, dann hat das ja Gründe. Und das sehen wir zum einen darin, dass Menschen auch ein Stück weit gerade in ländlichen Regionen sich sozusagen abgehängt fühlen, wenn Infrastruktur weggeht. Wir sehen das natürlich auch mit Blick auf die Bevölkerungsentwicklung, gerade eben auch in ländlichen Regionen. Und von daher denke ich schon, dass es wichtig ist, dass wir da was tun, um auch die Zufriedenheit der Menschen mit ihrem Lebensumfeld, auch Zustimmung auch zur Demokratie und zur Politik, das sind alles Themen, die mich da umtreiben. Und letztendlich geht es ja auch um den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Mhm. Ich selber bin ja in Ostdeutschland groß geworden, in einer Stadt in Gera, die stark von Transformation geprägt wurde. Und habe das ja selber auch in meinem familiären Umfeld erlebt, was das bedeutet. Auch die Zeit nach der Wiedervereinigung für Berufsabschlüsse, die entwertet wurden, für den eigenen Karriereweg, der erschwert war, der vielleicht nicht so verlaufen ist, wie man sich das erhofft hatte. Ich hingegen bin eine Generation, die schon die Vorteile der Wiedervereinigung nutzen konnte, aber dann doch immer wieder auch gemerkt habe, dass ich Ostdeutsche bin, in der Auseinandersetzung auch mit westdeutschen Akteuren. Und ich glaube, da gibt es immer noch Themen, die wir besprechen müssen, auch Perspektiven, die wir einnehmen müssen. Und auch 35 Jahre oder 36 Jahre, je nachdem, ob man die Friedliche Revolution oder die deutsche Wiedervereinigung in Betracht zieht, ist das noch ein Thema, auch wenn man das manchmal glaubt, man hat auch genug Geld investiert, weil Geld allein ist es aber nicht. Da gibt es noch ganz viele andere Themen.
Frau Kaiser, als Ihnen das Amt angetragen wurde, da haben Sie, Sie sind Jahrgang 87. Was haben Sie da gedacht? Also so, was soll ich da? Oder was, also das reizt mich, oder ach Leute, findet denn nicht jemand Älteren, oder also was ist da in Ihnen vorgegangen? Ja, Wer hat sie überhaupt gefragt?
Ja, ich glaube, das ist eine sehr spannende Frage, zumal ja auch nach der Wahl und nachdem ich auch wieder im Deutschen Bundestag eingezogen war, dann ging ja schnell auch die Personaldebatten los, muss man ja mal so offen sagen. Und da ging es auch um die Frage, und das wurde ja auch in mehreren Medien gespielt, brauchen wir eigentlich noch diese Beauftragtenposition der Ostbeauftragten? Und natürlich habe ich mich das auch gefragt, überlegt und reflektiert, was bedeutet das eigentlich, so ein Amt, was macht man da? Und bin aber zu dem Schluss gekommen, nicht zuletzt, weil ich mich schon sehr lange mit dem Thema gleichwertige Lebensverhältnisse auseinandersetze, im Deutschen Bundestag, seit ich eigentlich wirklich aktiv Bundespolitik betreibe, dass es nach wie vor ein großes Thema ist, gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen, gerade mit Blick auf Ost und West. Und deswegen, also fand ich es auch relevant, dieses Amt, dass wir das weiter haben. Und gefragt hat mich letztendlich Lars Klingbeil, ob ich mir das vorstellen könnte, dieses Amt zu übernehmen.
Ein Thema, was mir, ich habe mich sehr gefreut, dass Sie kommen zu uns in den Podcast, weil ich ein wirklich wichtiges Thema ist das Erbschaftsniveau zwischen Ost und West. Es gab neulich einen sehr langen Text in der Süddeutschen Zeitung. Ich weiß nicht, ob Sie ihn gesehen haben. Muss man auch nicht gelesen haben, aber er war wirklich, ist mir sehr zu Herzen gegangen, weil er dieses unterschiedliche Niveau, nämlich, dass das der Anteil der Ostdeutschen am Erbschaftssteueraufkommen bei 2% liegt. Also das heißt 98-2. Das ist eigentlich, es hat mich selbst überrascht. Ich wusste das nicht, dass das immer noch so ist. 35, 36 Jahre nach dem Mauerfall. Können Sie das noch jemandem verständlich erklären? Weil wir haben ja nun so viel Zeit gehabt. Ich habe jetzt auch noch mal in Vorbereitung auf unser Treffen auch noch mal nachgedacht. Die Westdeutschen hatten 40, 45 Jahre, also nicht endlos viel mehr Zeit, um quasi diesen wirtschaftlichen Vorsprung zu erzielen. Warum ist es in diesen 35 Jahren seit der Wiedervereinigung nicht gelungen, diese wirtschaftlichen, persönlich wirtschaftlichen und absichernden Verhältnisse mindestens anzugleichen? Der Unterschied ist ja eklatant.
Naja, es ist ja schon so, dass man auch die Zeit hatte, um das Vermögen aufzubauen in der Vergangenheit. Dann ist ja auch viel Kapital.
Zeit hatten wir auch.
Ist ja viel Kapital damals auch so in den Westen gegangen, auch gerade das unternehmerisches Kapital. Und ist auch da geblieben. Es ist ja nicht zurückgekommen nach Ostdeutschland. Also das ist ja ein Trugschluss zu glauben, dass sich das dann die Standorte, die früher in Ostdeutschland waren, gerade auch von Unternehmen, dass die dann wieder zurückgewechselt sind, sondern die verblieben ja in Westdeutschland. Und gerade eben auch Großkapital vererbt sich nach wie vor im Bereich von sehr wenigen Menschen. Und in Ostdeutschland gab es auch nach der Wiedervereinigung kaum die Möglichkeit, große Vermögen aufzubauen, was vor allen Dingen auch an den Einkommensstrukturen liegt, die wir in Ostdeutschland haben. Und das war ja auch, deswegen ist es ja auch die Folge der Transformation, das war ja lange auch sozusagen das Geschäftsmodell. Liebe Investoren, investiert in Ostdeutschland, macht Standorte auf, hier sind die Lohnkosten günstig.
Hier kriegt er die Fabrik für eine Marke.
Die kriegt er die Unternehmen, die Standorte.
Dann könnt ihr noch zumachen und dann könnt ihr dann drüben weitermachen.
So, genau. Und dann aber auch die Arbeitskraft. Und das ist ja bis heute teilweise Geschäftsmodell. Wir sehen das ja auch in den Einkommensstatistiken, dass gerade auch aus Thüringen zum Beispiel, in meinem Wahlkreis, zu denen gehört, die mit den niedrigsten Einkommen im deutschlandweiten Vergleich zurechtkommen müssen. Und das wirkt sich dann eben auch aus, aber auch bei dem Thema Finanzbildung etc. Also wo soll das herkommen, wenn es bei den Eltern nicht verankert war? Und ich kenne das ja auch nur, also ich glaube, das größte Vermögen, was viele Ostdeutsche haben, ist ja vor allen Dingen das Eigenheim, was vielleicht noch bestand von den Eltern, aber das haben auch nicht viele im Vergleich zu Westdeutschland. Mieten viel mehr Menschen im Osten. Also das sind ja alle Strukturen, die sich bis heute auswirken, weshalb wir eben auch da bei der Vermögensungleichheit leider heute nicht viel besser dastehen als vorher. Das sind ja auch Generationenfragen und das, wie sich das dann auslöst in den nächsten 30, 40 Jahren, muss man dann sehen. Aber ich glaube schon, dass es das ein Riesenthema ist, mit dem wir uns ernsthaft auseinandersetzen müssen, wie wir die Vermögensbildung gerade auch bei kleinen, mittleren Einkommen, wie wir das stärken können.
Sie sind ja Mitglied der SPD. Ich glaube nicht, dass Ihre Partei verdächtig ist, das Thema nicht auf dem Schirm gehabt zu haben oder so. Ja, aber trotzdem, ist es nicht so eher, dass die Zeit abgelaufen ist, dass wir das eigentlich vergessen können? Also, dass es diese Angleichung niemals geben wird?
Also ich glaube, wir sollten auch nicht unbedingt von Angleichung sprechen, von Ost nach West. Okay. Ich halte das für nicht die richtige Narrative. Ich glaube, wir haben ja auch nicht ein gleiches Nord- und Süddeutschland. Also das ist ja auch nicht so. Und wir haben verschiedenste Regionen, die sich entwickeln. Und ich glaube einfach, dass wir dafür, also am Ende muss es darum gehen, dass wir, wenn wir über gleichwertige Lebensverhältnisse sprechen, wir überall in Deutschland gute Lebensverhältnisse schaffen. Insofern, dass ich die Chancen habe auf eine gute Ausbildung, eine gute Jobperspektive, um mich eben auch selbst sozusagen in der Region weiter bewegen zu wollen, dort zu bleiben, meine Zukunft dort aufzubauen. Also gerade die Frage Zukunftsperspektiven sind ganz wichtig. Und das kann verschiedenste Rahmenbedingungen bedeuten, aber im Grunde muss das ja das Ziel sein.
Und können Sie da mal welche nennen? Also von den Rahmenbedingungen?
Ja, zum Beispiel, dass ich, wenn ich jetzt, wir sprechen ja auch von Ostdeutschland insofern, dass wir weniger Metropolen und Großstädte haben, sondern viel ländlichen Raum, wenn wir auf Ostdeutschland blicken, viel Fläche, dass ich da eben auch gut leben kann und auch Jobperspektiven finde. Da kann das digitale Arbeiten natürlich eine Rolle spielen. Dafür brauche ich aber die Voraussetzungen. Da sprechen wir von den weißen Lücken etc. Da sprechen wir über verkehrliche Anbindungen zu den Metropolen, um dann eben auch weiter in den eher ländlichen Strukturen leben zu können, aber vielleicht woanders eine Arbeit nachgehen zu können. Aber ich muss eben auch darüber sprechen, wie kann ich zum Beispiel, wir haben mittlerweile auch durch entsprechende Investitionen in der Vergangenheit, das war auch richtig, an die Universitäten, Exzellenzuniversitäten, wir haben auch eine hohe Patentdichte, größer als im Westen zum Teil, aber es gelingt uns noch nicht, diese, sage ich mal, wissenschaftlichen Innovationen in die Produktion zu bringen, in ein Wirtschaftsmodell, also in Start-ups und dann auch Scale-ups zu bringen, sodass wir auch in die unternehmerische Kraft, das Unternehmenskapital in Ostdeutschland stärken. Und daran müssen wir arbeiten, an Investitionen in Ostdeutschland, in Investitionen an Zukunftstechnologien und Zukunftsjobs, damit dann auch Menschen wieder nach Ostdeutschland ziehen oder dort bleiben. Weil das ist, glaube ich, die allergrößte Herausforderung, die so auch sich vom Westen unterscheidet. Wir haben es ganz Deutschland, demografischer Wandel als Problem, aber im Osten noch mal viel dramatischer. Und das merkt man eben in vielen Bereichen. Es wirkt sich auf viele Bereiche aus, Arbeitswelt, Wirtschaft, aber auch das Zusammenleben und natürlich auch auf die Infrastrukturen. Und deshalb ist es halt wichtig, dass wir uns das genau in den Blick nehmen und entsprechend da auch schauen, was können wir eigentlich tun neben Standortansiedlung, jetzt beim Thema Strukturwandel, Kohleausstieg, wie begleiten wir das, so dass man eben die Zukunftsperspektiven vor Ort hat.
Ich würde gerne mal auf zum Thema selbstgewähltes Leid kommen. Wenn wir den Strukturwandel beklagen, man konnte am Wochenende in der Leipziger Volkszeitung und der Sächsischen Zeitung ist der Kollege Josavanja Schlegel weit nach Ostsachsen gefahren und hat Leute besucht, die da ihr Haus nicht verkauft kriegen. Da stehen wirklich tolle Häuser, aber sie sagen es, demografischer Wandel, das Haus kauft kein Mensch, obwohl man es für ein Appel und ein Ei eigentlich kriegt. Aber wer will denn irgendjemand verübeln, dass er nicht in eine Region ziehen will, in der 50-60% AfD wählen, wo die Leute sich ganz bewusst außerhalb des bisherigen stellen, wo es ja keine Lehrer, also wo keine Lehrer mehr hinwollen, wo es gilt für Brandenburg, Mecklenburg ganz genauso, wo es wahnsinnig schwierig ist, überhaupt Leute dahin zu bekommen, um noch.
Wo die Ärzte wieder weggehen.
Wo die Ärzte weggehen, wo man keine Lehrer hinbekommt. Also selbstgewähltes Leid. Wir können jetzt darüber klagen, dass es in gewisser Weise so ist, aber was sollen wir denn tun?
Also zu einem möchte ich dabei aber schon auch erwähnen, ich sehe das, was Sie sagen, oder ich höre es, es gibt auch eine andere Perspektive, weil es bestärkt natürlich wieder dieses Narrativ, der Osten ist nur irgendwie strukturschwach und braun, um es mal so zu sagen.
Mir die Wahlergebnisse angucke, ist er das auch.
Ja, das meine ich ja.
Das ist also aber nicht nur, da muss ich unserem Gast mal beispringen.
Ja, ich würde sagen, das ist ja nicht nur. Also ich war jetzt erst bei einer strukturpolitischen Konferenz in Halle und da habe ich zum Beispiel einen Unternehmer getroffen, Erik May, der KI, also mit einem ganz innovativen Startup, der KI, mit KI Software herstellt für Roboter, die sich umso schneller dann auf neue Anwendungen einstellen können, was enormen Fortschritt bedeutet. Und der will auf jeden Fall auch in Sachsen-Anhalt bleiben, einfach weil ihm es wichtig ist, dass seine Kinder eine gute Zukunft in der Heimat haben, dass ihm die Heimat wichtig ist, aber auch eine sehr progressive Einstellung hat und auch das diese Entwicklungen gerade mit Sorge betrachtet. Und so viele andere engagierte Menschen, die sich eben für die demokratischen Parteien entscheiden und für die Demokratie vor Ort auch kämpfen, die, finde ich, sollten wir bei der Diskussion nicht aus dem Blick lassen. Die Mehrheit wählt schon auch noch demokratische Parteien, aber ich weiß natürlich und habe da selber Sorge, wie sich die gesellschaftliche Entwicklung darstellt. Ich meine, ich lebe selber in Gera in Ostthüringen. Ich habe erst am 1. Mai gegen den Dritten Weg demonstriert, die wieder durch die Straßen gezogen sind, meine Heimatstadt. Und erlebe dann, wenn ich auf den Rummel mit meinen Kindern gehe, wie dann einstiegige Rechtsextremisten mit entsprechenden Tattoos und Symbolik und Kleidung völlig unbehelligt und es interessiert auch irgendwie keinen, über den Rummelplatz gehen oder übers Parkfest, Hofwiesenparkfest. Und das bedrückt und besorgt mich schon, weil man dann sieht, so je größer der parlamentarische Arm ist, also je größer die AfD wird in den Parlamenten, umso mehr nimmt auch das Vorfeld zu und zeigt sich auch ungehemmt. Und auch die Diskussionen, ob das jetzt beim Bäcker ist oder in der Kaufhalle, die merkt man, kriegt man ja auch mit.
So, da erreichen wir doch einen Teufelskreis, weil ich meine, nehmen wir doch Ihren Wahlkreis, Greiz, zwischen Greiz und Altenburg im Osten Thüringens. Da hat bei der Bundestagswahl jeder Zweite, nämlich 53,3%, eine populistische Partei gewählt, also AfD oder BSW. Also 53 gegen ihre Koalition 25%, Schwarz-Rot. Was ist das Problem? Es ist doch nicht nur Frust.
Nee, also das ist schon lange nicht mehr, das muss man so offen sagen. Und natürlich muss man da auch selbstkritisch sagen, dass am Ende die Leute ja auch sich jetzt quasi eine sogenannte Alternative suchen, weil sie natürlich unzufrieden sind mit dem, was die politischen Parteien, die bisher in Verantwortung waren, getan haben und auch mit der Performance der Parteien, auch des Regierungshandelns. Und dann eben glauben, sie müssten, also ich merke das ja selber, wenn man mit den Menschen spricht, sozusagen einen Systemwechsel herbeiführen, ohne eigentlich genau darüber klar zu sein. Das merke ich ja auch in den Gesprächen, was sie damit eigentlich bezwecken wollen.
Und aber ist das ein Freibrief, sich aus der Demokratie zu verabschieden?
Genau, und das würde ich auch sagen, finde ich nicht. Man muss sich auch seiner Verantwortung bewusst sein als Bürgerinnen und Bürger. Wir alle sind ja eine, also das fand ich auch interessant, das hat dann auch die Kanzlerin gesagt, ein Volk sozusagen. Und ich finde es schwierig, wenn es Menschen gibt, die sagen, du gehörst dazu und du nicht, weil du anders dich kleidest, weil du eine andere Einstellung hast, weil du vielleicht aus einem anderen Land stammst. Und das finde ich dramatisch, weil man muss sich ja auch anschauen, wenn wir den demografischen Wandel beklagen, sagen, wir finden keine Fachkräfte mehr, wir brauchen neben der Qualifizierung auch junger Menschen, besseren Bildungssystem, wo wir mehr investieren müssen, Vereinbarkeit, Familie und Beruf, all das müssen wir natürlich tun. Und selbst dann haben wir nicht die Arbeitskräfte, die wir eigentlich brauchen, wenn wir zukunftsfähig sein wollen. Und wenn wir unsere Strukturen, also sprich die Dörfer und Kleinstädte und mittelgroßen Städte lebendig erhalten wollen, brauchen wir Zuzug, auch aus dem Ausland. Und wenn wir Leute wollen, die hier mittun, die mit ihrem Know-how hier was machen, dann können wir nicht ein Klima verbreiten, dass die Leute unerwünscht sind.
Erkennen Sie Ihre Leute manchmal noch wieder, weil Sie das so beschrieben haben gerade, Sie gehen zum Stadtfest und denken so, boah, sag mal, dich kenne ich doch aus der Schule. Also ich meine jetzt nicht im Wiedererkennen als Person, sondern so, dass ich manchmal denke, ich fühle mich fremd.
Ja, ich glaube, das ist dann immer so ein bisschen das eigene Umfeld. Das kann ich für meinen Fall sagen, ist da sehr stabil. Aber es ist natürlich dann schon so, dass man sich schon fragt, warum ist das so schlimm geworden? Wenn ich in meine Heimatstadt schaue, die hat sich so schön auch entwickelt, also nach meiner Auffassung her. Und auch überhaupt die Region, es ist ja wirklich auch viel getan worden in der Vergangenheit. Aber letztendlich machen das die Menschen natürlich auch daran fest, welche Perspektiven sie sehen. Ich glaube, viele sehen gerade das, was sie aufgebaut haben, die eben auch gerade im Osten geblieben sind, in Gefahr aufgrund der aktuellen Entwicklungen, der gestiegenen Preise, der Inflation. Es gibt viele Insolvenzen wirtschaftlich und das sind natürlich Eindrücke und Signale, die die Menschen verunsichern. Und wir haben in Ostdeutschland, muss man auch sagen, es nicht geschafft, nach der Wiedervereinigung auch so ein, sag ich mal, gesellschaftliches Vorfeld aufzubauen, wo Interessen verhandelt werden. Also so diese Sozialpartnerschaft, also Gewerkschaften, Kirchgemeinden, Wohlfahrtsverbände. Also da gibt es keine so starken Strukturen, die Dinge schon miteinander verhandeln, sondern es ist direkt diese Auseinandersetzung, wir hier und da oben die Politik, so nach dem, also in dieser Perspektive wird das ja oft betrachtet. Und wenn man hat das Gefühl, wenn ich jetzt wählen gehe, kommt nicht sofort das raus, was ich will oder fühle mich da nicht gesehen. Und deswegen ist es, glaube ich, schon auch so, dass man schneller auf Populismus reagiert oder da affin für ist, als das vielleicht in anderen Strukturen so ist. Aber wir leben ja nicht nur in Ostdeutschland. Wir erleben ja auch in Gesamtdeutschland und international, dass Rechtspopulisten, Rechtsextreme an Zuspruch gewinnen. Das liegt natürlich auch an der Weltlage und an vielen anderen Faktoren und auch an gezielter Desinformation auch im Netz. Gerade in Social Media, wo sich immer mehr in Empörungswellen verhalten und agieren, genauso auch populistisch agieren, was auch von vielen Algorithmen bevorzugt wird. Das spielt ja alles eine Rolle in einer demokratischen Auseinandersetzung. Aber natürlich am Ende müssen wir auch eine klare Politik machen für die Menschen, die nachvollziehbarer ist. Und ich glaube auch beim Erwartungsmanagement müssen wir einiges lernen. Ich glaube, wir haben in der Vergangenheit viel zu sehr gesagt, so getan, als ob die ganzen Veränderungen, die wir global erleben, die wir in Deutschland erleben, als ob wir das alles so ohne Spuren durchgehen können. Und ich glaube, die Menschen haben ein Gefühl dafür, wenn das nicht so ist und wenn auch versprochen wird, wir morgen in einem anderen Deutschland aufwachen nach einer Wahl. Ja. Das wird, also die Rahmenbedingungen haben sich nicht verändert. Wie soll das gehen?
Darüber würde ich gerne tatsächlich, da sind Sie ja die Fachfrau, also wir haben ja schon kurz über die Erbschaftssteueraufkommen, diese 2%. Prozent, ja, also und jetzt haben wir ja, also Sie sind, Ihre Partei ist Mitglied der großen Koalition oder der relativ kleinen großen Koalition, wie man immer so ein bisschen spöttisch sagt. Jetzt haben wir zum Beispiel, also weil Sie sagen, es geht immer ums Konkrete, also ich persifliere jetzt mal, es geht ums Konkrete, die Leute müssen es spüren. Und jetzt kommt auf uns das Thema Rente wieder zu. Das haben wir ja jetzt gerade dieser Tage. Und ich habe nochmal nachgeschaut. Bis jetzt ist es ja bei der Altersarmut so, dass Ost und West fast gleich liegen. Bei 19,7% Ost und bei 18,4% West. Also das ist jetzt immer noch sehr viel. Das ist fast jeder Zweite. Aber es ist sozusagen ausgeglichen. Und der Hauptgrund für dieses geringere, etwas leicht geringere Armutsrisiko im Osten liegt in den Erwerbsbiografien zu DDR-Zeiten. Ne? Das gibt es ja auch immer mal die Debatten. Westdeutsche Frauen haben weniger gearbeitet. In Ostdeutschland haben viel mehr Frauen vollerwerbstätig. Das soll sich jetzt in den nächsten Jahren ändern. Und damit kommen wir auf ein Neues. Also das eine ist, die Ostdeutschen haben ihren Kindern nichts zu vererben, haben keine Sicherheiten zu geben. Und das andere kommt jetzt mit den nachrückenden Rentnergenerationen. Ja. Da schlagen jetzt die hohe Arbeitslosigkeit zu Buche, die gebrochenen Erwerbsbiografien, das ist immer so ein hässliches Wort, aber es ist so gewesen. Mm, ja. Und die Niedriglöhne, also nach dem Mauerfall. Ich weiß, das ist ein bisschen eine platte Frage. Sie werden natürlich mit Nein antworten, aber wird der Osten jetzt so eine Art super sanierten Armutsgebiet? Also wo sozusagen die Rentner noch mehr in den Mülleimern stochern? Oder ich meine, das müssen Sie ja politisch sehen, dass das jetzt auf die Gesellschaft zukommt. Ja,
ja, also wir sehen das tatsächlich, dass diejenigen, die den größten Teil ihres Erwerbslebens sozusagen im wiedervereinten Deutschland verbracht haben, aber eben, ich habe das in meiner eigenen Familie 6-mal die Arbeit wechseln müssen und nie, trotz Diplom-Ingenieur sozusagen, nie wirklich die Wertigkeit im Beruf wieder zu erlangen, die man hatte und dann auch nicht zu den Einkommen, was man sich eigentlich mit so einem Abschluss versprechen könnte. Und dann eben schon mit einer sehr kleinen Rente ausgestattet ist. Und jetzt kommen ja noch weitere Jahrgänge, sozusagen auch die Babyboomer, die es bei uns ja auch gab, in den Ruhestand. Und natürlich wird das eine Riesenherausforderung. Und umso wichtiger ist es natürlich, dass wir das Rentenniveau stabil halten, gerade für diese Erwerbsbiografien, die vor allen Dingen nur die gesetzliche Rente.
Möglicherweise gesenkt werden jetzt.
Ich äußere mich jetzt nicht zu, die Kommission wird ihre Ergebnisse vorlegen. Und vorher wurde auch Stillschweigen vereinbart dazu. Und sicherlich jetzt wurden einige Dinge wurden jetzt schon wieder diskutiert. Ob das dann so ist, müssen wir dann sehen. Aber das ist ja auch das, wo ich weiß, dass meine Partei da auch sehr, und auch Bärbel Baas, das im Blick hat. Und sie sagt es ja auch immer wieder, 73% der Rentnerinnen und Rentner in Ostdeutschland sind auf die gesetzliche Rente angewiesen als die Säule der Altersvorsorge. Und von daher ist das für mich auch nach wie vor ein sehr, sehr relevantes Thema, dass wir, wenn wir darüber sprechen, und wir haben eben auch demografisch, der größte Teil auch der Menschen in Deutschland sind ältere Menschen und viele davon auch Rentner und Rentner, dass wir die sehen müssen und dass da die gesetzliche Rente auf jeden Fall wichtig bleibt. Aber gerade auch mit Blick auf die jüngeren Generationen, die auch, wie gesagt, momentan vielleicht in Erwerbsverhältnissen sind, die keine enorme Löhne mit sich bringen, müssen wir auch überlegen, wie können wir eigentlich dafür sorgen, dass auch die später eine Altersvorsorge haben, die ihrer Lebensleistung gerecht wird. Und das wird jetzt die große Herausforderung sein, wenn wir über das Rentensystem sprechen.
Und was sehen Sie da? Was kann man tun? Was kann die Politik tun?
Ja, also wir haben ja vereinbart mit der, also wir als SPD würden natürlich auch gerne das Rentensystem erweitern, auf breitere Schultern stellen, dass eben auch Abgeordnete wie ich oder eben auch Selbstständige, aber genauso auch die Beamten in ein System einzahlen.
Das
mache
ich gern.
So ist es. Ja. Wir haben uns aber mit der Koalition, jetzt in der Koalition, die wir haben, vereinbart zu sagen, alle drei Säulen des der Altersvorsorge zu stärken. Das haben wir jetzt in der Betriebsrente sofern getan, dass wir versuchen, da auch die Bereitschaft, auch Betriebsrenten anzubieten bei den Arbeitgebern zu stärken, da auch höhere Zuschüsse zu zahlen, das auch damit kleineren, mittleren Einkommen zu ermöglichen, betrieblich vorzusorgen. Und genauso ist es auch, wie gesagt, richtig zu schauen, dass man schon frühzeitig dafür sensibilisiert, fürs Alter vorzusorgen, auch privat. Das ein Instrument dafür soll die Frühstartrente sein, wo wir jetzt die Eckpunkte vorgelegt haben.
Können Sie das nochmal kurz sagen?
Ja, das sollen für Kinder von 6 bis 18 Jahren jeweils 10 Euro monatlich angespart werden über eine Kapitalanlage. Und das soll sozusagen als erste Gefühl dafür geben, wie man mit Kapitalanlagen umgeht und damit schon ein kleines Polster aufzubauen. Und
das Projekt des Kanzlers.
Das ist ein Projekt, das sich die Koalition vorgenommen hat. Und um damit eben auch schon dafür zu sensibilisieren, wie man, wie gesagt, am Kapitalmarkt auch Altersvorsorge betreiben kann. Aber ich glaube, auf solche Instrumente mit Blick auf den Osten kann man sich das auch nicht nur verlassen. Man muss dann schon auch, wie gesagt, die gesetzliche Rente in den Blick nehmen. Und das wird dann auch die Aufgabe sein, wie wir auch mit den Beschlüssen der oder den Empfehlungen der Rentenkommission umgehen, dass wir auch immer diese Perspektiven mit einbringen. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir nicht nur schauen, grundsätzlich schauen, was können wir tun, sondern wirklich auch mal mit den Lebenssituationen vor Ort. Und gerade in Ostdeutschland ist das eben nach wie vor so geprägt. Und Sie hatten es erwähnt mit den Erwerbsbiografien, die wir jetzt sehen, umso wichtiger, dass wir da auch perspektivisch für die Menschen, die wirklich ihr Leben lang versucht haben, sich einzubringen, erwerbstätig waren und trotzdem dann eben nicht immer die Möglichkeiten hatten oder eben, wie gesagt, mit geringen Löhnen nur rausgegangen sind, dass die trotzdem im Alter ein gutes Auskommen haben.
Dann haben wir Punkt 3 dieser Liste der Probleme. Und zwar ist das die Immobilienbesitzquote. Ich bin so froh, dass Sie da sind, weil das kann man ja mal mit so einer Ostbeauftragten besprechen. Mhm, ja. Die liegt im Westen bei 60%, im Osten bei 45%. Mhm. Also das ist jetzt kein rasant, also das ist immer noch ein großer Unterschied, aber schon nicht mehr ganz so dramatisch. Aber Malte sagt es ja gerade, eine Immobilie in Ostsachsen ist halt nicht so viel wert, also nicht mal ansatzweise so viel wert wie eine in München oder so.
Wobei man da an der Stelle natürlich sagen muss, eine Immobilie in Ostsachsen ist genauso wenig was wert wie eine Immobilie im Hochsauerland. Die kriegt man nämlich auch nicht verkauft oder in der Eifel. Also das gehört ja einfach bei der ganzen Vergleich immer dazu.
Dazu auch noch ergänzen kann, also weiß nicht, aber das ist ja auch der Frage, welche Immobilien gehören wo, wem? Also wenn ich zum Beispiel ich hatte jetzt eine kurze Gelegenheit, am Wochenende auch mal an der Küste zu sein und wenn ich dann an die schöne Insel Usedom denke, die gehören dann auch nicht unbedingt in Ostdeutschen, die oder auch in Leipzig, die Innenstadt gehört auch eher Westdeutschen
eigentlich. Jetzt ist aber, ich wollte das eigentlich nicht machen, aber jetzt sind wir ja wieder bei meinem selbstgewählten Leid. Wer hat 1990 den Anschluss gewählt? Wer hat CDU gewählt? Wem konnte es nicht schnell genug? Es war aber de facto ja ein Anschluss. Es war ja keine Wiedervereinigung, es war ja so schnell wie möglich sich Westdeutschland anschließen letztlich. Das war ja dieser Einigungsvertrag. Denn was ist übrig geblieben vom Osten außer dem Ampelmännchen? Das haben wir ja oft genug besprochen. Also die Ostdeutschen haben diesen Weg ja gewählt. Sie haben genau das gewählt, was dann jetzt passiert ist. Sie haben genau das gewählt, dass die Erbschaften natürlich im Westen da waren, am Osten gar nicht kommen konnten.
Aber das kann man ja so pauschal nicht
sagen. Aber Moment, das war ja Teil des Programms der CDU, die damals diese Wahl auch gewonnen hat. Und die ganzen Firmen, die dann abgewickelt wurden.
Aber hat auch das Treuhandmodell so nicht gewählt oder hat auch nicht gewählt, dass die Treuhand so agiert. Also das ist doch...
Finde ich jetzt auch. Aber diese Debatte, wundern Sie sich nicht, Frau Kaiser, die hatten wir hier schon öfter im Podcast, weil Malte Pieper dann immer sagt, wieso, ihr habt das doch so abgestimmt. Ja, und das stimmt, Malte.
Das stimmt.
Aber wenn ich die Person von vor 35 Jahren mir anschaue und die Person, die ich heute bin und was sie weiß und kann, dann, Entschuldigung, musste ich das nicht alles verstanden haben damals, wirklich nicht. Und das konnte ich auch nicht.
Und da muss man sich auch anschauen, wer war denn damals in Verantwortung dann auch in bestimmten Bereichen? Das waren ja dann auch nicht die Ostdeutschen, die bestimmte Entscheidungen gefällt haben. Also das ist ja dann auch, also das gehört ja auch dazu.
Ich hätte jetzt erwartet, dass eine Sozialdemokratin sagen würde, wäre das Ergebnis genau anders ausgegangen, dann wäre das nicht so gelaufen.
Welches Ergebnis?
Naja, wenn nicht die CDU 41% bekommen hätte, sondern die SPD von Willy Brandt.
Nein, ich glaube, das ist eine ganz andere Frage, weil ich glaube schon, dass es, wie gesagt, gut war, dass wir eine Wiedervereinigung hatten und dass wir ein Deutschland geworden sind. Aber ich glaube trotzdem, dass die ganzen Folgeentscheidungen oder das eben auch, ich glaube, das ist ja auch jetzt wichtig, das mit dem gewissen Abstand auch zu betrachten und zu analysieren, sich genau anzuschauen, was haben wir eigentlich damals, was ist eigentlich damals passiert. Und die Ostdeutschen haben damals nicht, also sie wussten ja nicht, wie sich das Ganze dann auch in der Konsequenz gestaltet und saßen ja auch nicht unbedingt an den Tischen, die bestimmte Dinge entschieden haben in der Umsetzung der Transformation. Also von daher, ich glaube, das ist zu einfach zu sagen, das ist selbstgewähltes Schicksal, so nach dem Motto. Ich glaube, man muss schon auch ehrlich die Dinge analysieren und schauen, wo sind Dinge falsch gelaufen und die heute auch benennen, weil bis heute haben sie Konsequenzen und zum Beispiel das Zukunftszentrum in Halle macht ja genau das. Das ist ja die Aufgabe, ein Stück weit die Transformation sich anzugucken, die Perspektiven auch eben der Ostdeutschen mit einzubeziehen und auch die Erfahrungen der Transformation zu sehen, wissenschaftlich, genau auch gesellschaftlich, um daraus Schlüsse zu ziehen. Was ist falsch gelaufen? Was muss man heute anders machen, wenn man große Veränderungen begehen muss und gestalten will?
Aber ich will noch mal ein bisschen von dieser passiert halt alles weg. Wir haben jetzt eine Wahl in Aue Bad Schlema gehabt, eine Bürgermeisterwahl, wo ein Neonazi auf Platz 1 landet mit fast 30%. Wir haben in Hildburghausen einen Tommy Frenk gehabt, der auch ein Neonazi ist, in einer Stichwahl um ein Landratsamt gelandet ist. Wir haben den AfD-Mann Sesselmann, der in Sonnenberg den Landkreis gewinnt. Wir haben Tino Chrupalla, der seinen Wahlkreis in Ostsachsen mit fast 50% gewinnt. Das passiert doch nicht alles. Das wird doch aktiv gestaltet alles. Also da verwählen sich doch ganz viele Leute, würde ich jetzt aus westdeutscher Sicht sagen.
Naja, ich würde auch schauen, also auch Westdeutschland, da spricht noch keiner so stark drüber. Also wenn in Ostdeutschland schon vor Jahren...
Ich kenne keinen AfD-Landrat in Westdeutschland.
Vor Jahren die AfD erstmal 20% erhalten hat, da war sofort nur die AfD im Gespräch. Um die anderen Parteien ging es dann gar nicht mehr. Wenn das in Rheinland-Pfalz oder Baden-Württemberg passiert, dann ist es eine Randnotiz. Und ich will da schon auch sagen, dass das Augenmerk schon immer ein Stück weit da auf dem Osten mit diesem Stempel, die wissen eigentlich, was sie machen, was sie tun, schwierig ist. Und nichtsdestotrotz sage ich natürlich schon, also ist das ein Thema, was mich beschäftigt und was mich umtreibt, weil ich natürlich nicht will, dass wir Strukturen bekommen. Auf der kommunalen Ebene fängt es ja an, geht auf die Landesebene und Bundesebene weiter, wo eben Menschen in Verantwortung sind, die unsere Demokratie ablehnen und sich ein anderes System vorstellen und die auch bestimmte Bevölkerungsgruppen ablehnen. Und das ist natürlich ein Thema, was mich enorm umtreibt. Umso wichtiger halte ich zum Beispiel, dass wir genau hinschauen, welche Strukturen, gerade zivilgesellschaftliche Strukturen, die vor Ort aktiv sind, um für Zusammenhalt, für ein Miteinander, diese zu stärken, die oftmals auch nicht mehr in der Form da sind. Und das macht ja auch was mit dem Zusammenhalt vor Ort. Und wenn ich mich abgehängt und alleingelassen fühle, dann suche ich mir vielleicht Orientierung bei einer vermeintlichen, einfachen Antwort bei populistischen Akteuren, die mir versprechen, dass alles wieder so wird, wie es mal war oder vermeintlich mal war oder besser wird. Und da, denke ich, müssen wir viel stärker in die Verantwortung gehen und auch andere gesellschaftliche Akteure in Verantwortung nehmen. Die Unternehmen zum Beispiel, die eben auch gerade Vorbild sind für viele vor Ort im Land, die eben auch eine Haltung zeigen sollten, wenn sie sagen, okay, wir wollen ja auch eine Zukunftsentwicklung haben, eine gute, dann brauchen wir zum Beispiel auch Zuzug. Und dann hat diese Abgrenzung keinen Vorteil oder auch dieses Abgrenzen von Europa etc. Also das ist ja wirtschaftlich nicht unbedingt hilfreich. Also ich glaube, diese Dinge auch gemeinschaftlich stärker anzugehen, das wäre schon gut.
Aber warum hört denn da keiner zu? Also ich meine, das sind ja Argumente, die seit 20 Jahren wieder und wieder vorgebracht werden. Und wenn wir uns jetzt mal von dieser West-Ost-Nummer lösen, wir können ja die Diskussion in Frankreich ganz genauso führen oder in Italien in manchen Gebieten. Warum, und Sie kennen das aus Ihrem Wahlkreis ja auch aus Gera, warum hören die Menschen nicht mehr zu? Warum machen sie dicht? Liegt es an der Sprache von Politik, die sich Instanzen erschöpft und bei den Leuten gar nicht mehr ankommt? Außer, ich meine, es gibt ja eigentlich nur noch einen Minister, der mir jetzt sofort einfällt, den jeder sofort versteht. Das ist der Verteidigungsminister, das ist Boris Pistorius, der auch mit Abstand die besten Umfragewerte hat. Also woran liegt es, dass sie offenbar nicht mehr durchdringen?
Ich glaube, es hat viele Gründe. Ich glaube, zum einen ist es schon auch die Frage, ja, Sprache spielt eine Rolle und auch die Präsenz, also die Frage, wie sind die Strukturen eigentlich vor Ort, auch von Parteien, auch von Parteienbindung spielt auch eine Rolle. Auch eine Wahrnehmbarkeit und ich glaube, gerade wenn wir es nicht schaffen, zum Beispiel auch als Regierung zu sagen, gerade in Krisenzeiten, wir haben einen klaren Kurs, wir haben eine Vorstellung, wie wir dieses Land nach vorn bringen und treffen gemeinsame Entscheidungen. Die sind nicht immer einfach, aber wir müssen sie treffen, um unser Land zu modernisieren und auf der anderen Seite auch gut aufzustellen in dieser Weltordnung. Und wir schaffen es leider nicht, auch zu diesen Kompromissen zu stehen und auch alle dahinter zu stehen. Momentan erlebe ich eben, dass wir immer wieder in Frage stellen, was wir gemacht haben, dass es um Parteiprofilierung ging. Es war auch in der letzten Koalition so. Und ich glaube, dass das die Menschen nicht honorieren, sondern eher skeptisch betrachten. Sie erwarten von uns einfach eine klare Führung in diesen Zeiten und da müssen wir einfach besser werden.
Aber da habe ich eine Frage, weil gerade dieser Tage so viel von Angela Merkel auch zu hören ist. Ja, viele Menschen haben ja diesen kommunikativen Stil von Angela Merkel, der waren ja unglaublich abgenervt davon, von diesem immer halbe Temperatur, nie eskalieren, keine klaren Ansagen. Und dann kam halt Friedrich Merz, der gesagt hat, ich mache hier mal die Ansagen. Jetzt macht er die Ansagen. Die Leute sind auf den Bäumen, weil sie das wirklich... Also ich sage nur mit der Rente, ja, die wird allenfalls
schon
noch...
Er ist schon ja. So diplomatisch, wenn er das immer...
Und was, also Sie sind ja nun wirklich, Ihr Leben ist ja Politik. Sie waren, glaube ich, sogar mal Pressesprecherin, ja, ne? Im Thüringer Landtag, ne? Genau. Was brauchen die Menschen, um es zu, also die Menschen ist auch schon wieder so eine blöde Formulierung, ja. Aber was für eine Ansprache braucht es?
Na, ich
also
glaube,
immer nur die es gerade nicht gibt oder was?
Naja, ich glaube manchmal auch, dass Angela Merkel viel freier heute spricht, als sie das vielleicht als Kanzlerin getan hat. Und das tut auch vielen gut, glaube ich. Und ihr Vorteil war, dass sie jetzt gerade auch in der CDU sehr verschiedene Flüge gut integrieren und vereinen konnte, sodass man da auch eine Geschlossenheit, eine gewisse ja, da
sie
war.
Sie hatte eine Machttaktik.
Und das hat ja. man, das war, glaube ich, das war ja, was sie gut, sehr gut konnte. Und ich glaube, wie gesagt, die Menschen wollen gesehen werden in ihrer Lebensrealität. Und ich glaube, dass wir oft so eine Sprache haben, die geht so darüber, also es ging mir auch in der letzten Koalition teilweise so, dass wir so eine Sprache auf so einer Metaebene haben. Das sagt schon das Wort. Und sich die Menschen in ihrem Alltag nicht gesehen fühlen, gerade zum Beispiel Familien, die gerade unheimlich viel zu wuppen haben, was die Kinderbetreuung angeht, was die Ausbildungskosten angeht, was die Lebenshaltungskosten per se angeht.
Und denen wird dann gesagt, Teilzeit ist was für Lummis.
Ja, ihr seid alle, also genau. Wird dann gesagt, ihr seid alle doof, dumm und faul und ihr müsst einfach mal alle ein bisschen mehr arbeiten und euch anstrengen. Dann
und wird wehe, was euch noch passieren wird.
Dieses Land wieder funktionieren. Ich glaube, das ist einfach nicht das, womit man adressiert werden muss. Und ich glaube, wir müssen die Menschen schon auch, also das heißt, wir alle müssen erkennen, in welcher Situation sich dieses Land befindet. Und das liegt nicht nur an der jetzigen oder einer anderen Bundesregierung, sondern es ist einfach die Frage auch des Wirtschaftsmodells, was wir haben in einer Zeit, wo Energie enorm teuer geworden ist, wo wir uns da umstellen müssen, wo wir in großen Abhängigkeiten sind zu Playern, die teilweise, also auch wenn wir uns die USA angucken, aber auch China, die teilweise eben in ihrem Interesse natürlich Politik betreiben. Das ist nicht einfacher geworden. Wir müssen auch den Menschen deutlich machen, wir müssen unser Land modernisieren. Da braucht es auch gewisse Schritte, die gegangen werden müssen. Das wird nicht einfach. Aber wir können auf der gleichen Seite nicht immer noch sagen, ihr seid irgendwo schuld daran. Das ist nicht so. Und ich glaube, wir müssen auch deutlich machen, an welcher Stelle wir versuchen, für die Menschen was zu erreichen. Zum Positiven, zur Entlastung. Und auf der anderen Seite aber auch deutlich machen, wo brauchen wir auch Kraftanstrengungen. Und das muss transparenter passieren. Und ich glaube, nicht so vorwurfsvoll, sondern eben auch, wie gesagt, die Lebensrealitäten der Einzelnen im Blick zu nehmen. Und ich glaube auch, was dabei wichtig sein wird zu zeigen, dass alle ihren Beitrag leisten nach ihrer Leistungsfähigkeit. Und das betrifft, wie gesagt, uns ja vorhin gesagt, was die Vermögen angeht, was die Erbschaften angeht. Das betrifft eben auch den kleinen, sehr reichen Teil in der Bevölkerung, die eben auch ihren Anteil an Infrastruktur, an Bildung etc. mit leisten müssen, dazu investieren. Und wenn die Leute das wahrnehmen, dass es gerecht zugeht in unserem Land, dass eben alle ihren Beitrag leisten und nicht noch davon profitieren, dann, glaube ich, ist da auch eine höhere Akzeptanz in der Bevölkerung da.
Ich hatte ja vorhin diese Immobilienverteilung, ne? 60 Westdeutschland, 45 in Ostdeutschland, 45%. Können Sie sich vorstellen, dass es gezielte Förderprogramme für Wohneigentum in Ostdeutschland gibt? Weil das schafft ja unheimlich viel Sicherheit. Also etwas zu besitzen, ob es jetzt in Ostsachsen weniger oder wo warst du da vorhin? Wo in Westdeutschland?
Hochsauerland.
Genau, aber es zu haben, einen sicheren Ort zu haben, das ist ja, das schafft ja unglaublich viel sozialen Frieden. Ja. Könnte es schaffen. Gibt es dazu irgendwelche Ideen?
Na, es gibt ja bereits sogar Programme dafür. Also gerade das ist ja auch ein Thema. Wir haben ja viel Bestandsimmobilien sozusagen und die zu verkaufen und zu sanieren, ist ja ein Thema. Und es wird uns auch zukünftig beschäftigen. Und gerade junge Leute würden ja vielleicht sogar gerne eine Immobilie kaufen wollen, aber haben gar nicht das Startkapital oder haben nicht in dem Umfang das Kapital dafür. Und wir hatten ja das Programm aufgelegt, Jung kauft alt, wo man eben nicht nur den Kauf subventioniert, sondern eben auch die Sanierung eines Gebäudes und das mit Blick auf bestimmte Einkommenssituationen. Das heißt also, wenn wir sagen, das betrifft soll vor allen Dingen Familien treffen, die ein kleineres Einkommen haben, dann unterstütze ich damit auch viele Menschen in Ostdeutschland, weil die ja in der Regel eher weniger verdienen. Und das sind so Ansätze, wo ich denke, dass das geht in die richtige Richtung. Aber ich glaube gerade, was das Thema Eigenkapital angeht, dass wir da noch stärker überlegen sollten, wie wir da eine Förderung unterstützen können. Was den sozialen Wohnungsbau angeht zum Beispiel, da sind die Länder in der Verantwortung, aber auch da gibt ja der Bund viel Geld mit rein. Aber das ist ja grundsätzlich das Thema bezahlbares Wohnen, gerade auch in den größeren Städten. Aber das ist natürlich ein Thema, was
die... Und da sind wir doch jetzt langsam auch tatsächlich beim Punkt. Da haben wir jetzt wieder ein Programm, wo Geld ausgeschüttet wird.
Wir haben über die nicht bezahlbaren Mieten schon gesprochen. Wir haben über die Folgen der Rente, die insbesondere in Ostdeutschland auf uns zukommen, gesprochen. Wir haben über Immobilien gesprochen, die zwar da stehen, aber nichts mehr wert sind. Und ganz viel wird mit Geld, mit Programmen gelöst, die Sozialdemokratische Partei in ihren letzten 25 Jahren Regierungsverantwortung mit initiiert hat. Warum merkt es keiner?
Also ich würde nicht sagen,
ich glaube, 12% war die letzte Umfrage. Da sind sie jetzt irgendwo auf dem Niveau der Freien Wähler angekommen.
Ja, wobei ich würde nicht sagen, dass man es nicht merkt. Ich glaube, gerade was den sozialen Wohnungsbau angeht, also Sie müssen sich mal anschauen, ich kenne das ja selber.
Es zahlt doch nicht für Ihre Partei. Wir haben doch gerade schon darüber gesprochen, wie viel Unmut es gibt. Es zahlt doch überhaupt nicht ein.
Das mag sein, aber trotzdem ist es gut für die Menschen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, wenn ich an sozialen Wohnungsbau denke, ich bin selber an der Platte aufgewachsen, was da gemacht wurde im Stadtumbau, gerade eben auch um die Infrastrukturen zu verbessern, was das Wohnen angeht, was da Städtebauförderung getan wurde, um eben auch die Innenstädte sozusagen zu sanieren und lebendig zu gestalten und auch wieder attraktiv zu machen. Also da ist ja wirklich viel Geld auch investiert worden. Ich glaube auch richtig.
Aber der Frust ist doch weiter da.
Also ja, aber das hängt ja damit zusammen, hatten wir ja auch schon diskutiert, dass es am Ende können natürlich das Umfeld schön sein, aber wenn ich dann vielleicht nicht die Möglichkeit habe, dort zu bleiben oder meine Kinder weggehen, weil sie woanders bessere Jobperspektiven haben, dann bin ich natürlich frustriert. Da kann ich auch in einer schön sanierten Platte leben und trotzdem ist es dann ein Problem. Und da kommen wir wieder zu den anderen Strukturen. Wie können wir eigentlich dafür sorgen, dass gezielt Investitionen in Forschung und Entwicklung, in Universitätsstandorte, in Bildung im Osten passieren? Gerade da, das ist ein bisschen ein Ei-Problem, wo die Menschen weniger werden, damit die Menschen dort bleiben und hinkommen. Und ja, da hat natürlich auch was, das hat auch was mit dem gesellschaftlichen Klima zu tun. Deswegen ist da auch mein Appell, gerade auch an Unternehmen, aber auch an Bürgermeister, an Kommunalverantwortliche, auch mit Haltung voranzugehen und diese auch zu zeigen. Weil das sind die Vorbilder, das sind auch die Trainer im Verein, das sind die Vorbilder für die Menschen, die so wichtig sind, an denen sie sich orientieren.
Ich biete Ihnen nochmal was an. Uns hat einer unserer Hörer geschrieben, der ist Ostdeutscher, wohnt inzwischen in der Pfalz, nämlich Jörn. Der hat sich ein bisschen an der zunehmenden Verschuldung abgearbeitet und er schreibt, die zunehmende Verschuldung der Bundesrepublik Deutschland bei gleichzeitigem Verlust an industrieller Substanz ist doch keine gefühlte Wahrheit, sie ist Fakt. Wenn ich die Haushaltszahlen des Bundeshaushaltes zwischen Zins, Last, Neuverschuldung und Sondervermögen in Anführungszeichen sehe, ist klar, dass sich Deutschland in eine Schuldenspirale hineinbegibt, die kurzfristig sein Rating als Schuldner gefährdet und langfristig nur durch eine zeitgleiche Kombination aus Erhöhung von Steuern und Abgaben, Absenkung von Staatsleistungen und gezielter Inflation bestehen muss. Wenn aber andersrum eine Partei, deren Lösungskompetenz sich zwischen nicht vorhanden und nicht sichtbar bewegt, inzwischen bundesweit in Umfragen an die 30% Wähleranteil erreicht, dann ist es nichts anderes als ein Hilfeschrei der Bevölkerung durch alle politischen Lager. Hat er recht mit dem Hilfeschrei?
Ich sehe es natürlich anders. Ich glaube, es gibt eine Unzufriedenheit in der Bevölkerung mit dem Regierungshandeln. Die Gründe dafür hatte ich genannt. Aber ich denke gerade, was das Thema Schulden und jetzt Investitionen angeht, das war ja lange beklagt worden, dass wir viel zu wenig investieren, gerade in unsere Infrastruktur. Und unsere Infrastruktur ist ja das Instrument, womit wir unsere Wirtschaftskraft eigentlich und unser Wachstum überhaupt erst absichern können. Das ist ja der Standortvorteil von Deutschland, dass wir immer eine starke Infrastruktur hatten, die wir leider viel zu sehr vernachlässigt haben. Und dass wir die wieder stärken, deswegen investieren wir ja jetzt so viel mit dem Sondervermögen und das kommt auch Ostdeutschland zugute. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die Strukturen denke, zum Beispiel Tesla, die siedelt sich ja nicht einfach an, weil es da schön ist in Brandenburg, sondern weil es bestimmte Infrastrukturvorteile gibt. Aber auch in anderen Regionen, TSMC in Sachsen.
Intel kommt nicht.
Ja, das ist klar, ist ein anderes Thema als eine unternehmerische Entscheidung, aber trotzdem wurden ja alles dafür getan, die Voraussetzungen zu schaffen und ich glaube, daran müssen wir auch weiter arbeiten und daran genau das zu tun, unsere Infrastruktur zu modernisieren. Ich habe zum Beispiel auch mit einem Landmaschinenhersteller gesprochen, der bei mir im Wahlkreis ist und der auch in Brasilien Standort hat. Und da habe ich mich auch gefragt, wenn die Lohnkosten dort so günstig sind, warum verlagern sie nicht alles eigentlich in solche Regionen? Da sagt er, naja, die Infrastruktur in Deutschland und auch hier in Ostdeutschland sind halt sehr gut und noch sehr gut. Wir müssen aber dafür sorgen, dass die auch so bleiben. Und deswegen ist es richtig, da jetzt auch zu investieren. Das aber genauso auch, und ich glaube, da haben wir eine Riesenherausforderung mit Blick auf die aktuellen Studien, in das Know-how der Köpfe, gerade der jungen Köpfe. Also dass wir in Bildung noch viel stärker investieren müssen, das halte ich für unheimlich relevant, damit wir auch zukünftig sozusagen mit Qualität punkten können, mit gut ausgebildeten jungen Menschen, die dann, wie gesagt, auch in Innovationen dann unser Land auch zukunftsfähig machen und wettbewerbsfähig. Das halte ich für enorm wichtig. Aber auch, da spielt auch politische Bildung eine starke Rolle, dass man eben auch unser System wertschätzt und weiß, was man mit einer starken Demokratie hat. Und das will ich auch betonen, auch mit Blick auf die Wahlen. Demokratie ist das einzige Staatsmodell, wo ich als Person die größtmögliche Freiheit ausleben kann, die ich habe. Und alles andere sehen wir, was in anderen Ländern passiert. Wir sehen das in den USA, was passiert, wenn sich sehr viel Geld und Macht auf einzelnen Personen mit autoritären Zügen konzentriert. Das sorgt für Spaltungen in der Gesellschaft und eben für enorme Ungleichheit. Und das ist auch das, wenn jetzt viele Menschen die AfD wählen, weil sie glauben, sie sind für den sogenannten kleinen Mann da und ihre Bedürfnisse. Wenn man dann mal schaut, wer die AfD eigentlich finanziert oder wem die AfD nahe ist und welche Interessen sie auch in ihrem Wahlprogramm vertritt, dann ist das eben genau das Gegenteil. Und,
aber damit nehmen Sie doch auch nur das von Ihnen gerade gelobte Wahlrecht wahr, nämlich die Möglichkeiten der natürlich. Demokratie, zu sagen, dann machen wir es halt mal
das
mit
Das ist
denen.
Demokratie. Und Demokratie hat sich, wie wir in der Weimarer Demokratie auch Republik auch gesehen haben, kann sich auch selbst abschaffen durch die Mittel der Demokratie. Und deswegen müssen wir sehr verantwortungsvoll mit unserem Wahlrecht umgehen.
Sie stammen aus und wohnen in Gera, das haben wir schon gesagt. Bachelorstudium der Staatswissenschaften an der Universität Erfurt, anschließend Masterstudium der Politik- und Verwaltungswissenschaften an der Universität Potsdam. Relativ kurz bei einer Unternehmensberatung, anschließend bei der Deutschen Gesellschaft für Politikberatung. Pressesprecherin bei der SPD-Landtagsfraktion in Thüringen hatten wir schon. Seit 2017 Bundestagsabgeordnete ihrem Wahlkreis Gera-Greiz-Altenburger Land. 2023 bis 2025 parlamentarische Staatssekretärin im Bundesbauministerium und seit einem Jahr Staatssekretärin im Finanzministerium von Lars Klingbeil und Ostbeauftragte.
Es gibt ja diese wirklich etwas, es soll lustig sein, aber so richtig lustig ist es nicht, dieses Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal, diese Biografie von Politikerinnen und Politikern. Das ist ja in Ihrer Biografie sehr deutlich bislang. Haben Sie manchmal so eine Sehnsucht, wo Sie sagen, ach, ich kann mir auch nochmal was ganz anderes vorstellen? Und ja, was wäre das also, vielleicht? Das ja, sollten Sie also, in diesem Amt vielleicht jetzt nicht sagen, aber vielleicht
ja,
so eine kleine...
Ja, man sieht ja immer so auf diesen Lebensläufen, was man so natürlich so gemacht hat. Aber ich habe auch mal am Kaufland an der Kasse gesessen, zum Beispiel, um mal meinen Führerschein zu finanzieren. Und auch dann der Anfänger meines Studiums. Habe im Kino gejobbt, habe im Café gekellnert. Mhm. Also man hat ja auch mal ganz andere Sachen gemacht. Habe für ein Unternehmen gearbeitet während des Studiums. Also man hat ja sich sozusagen auch immer schon an der Lebensperspektiven auch bewegt. Mhm. Und
das frage ich mich, ne? Ob man noch die Haftung hat. Ja?
Genau.
Ich meine, Sie fahren jetzt mit so einer schönen, einer dieser wunderschönen Limousinen hier durch
klar,
die Gegend.
Klar, nutze ich auch den Fahrrad. Ich habe auch als Staatssekretärin, Staatsministerin auch einen Fahrer. Klar,
das ist eine ich will absolute, das gar nicht verurteilen. Ich frage nur, wie behält man die Haftung?
Ja, das sind absolute Privilegien, ja? Muss man sagen. Und man muss sich immer gewahr werden. Und das ist bei mir ja eigentlich eine Natur der Sache. Ich kämpfe jedes Mal um mein Mandat bei jeder Bundestagswahl. Sehe das als enorme Ehre an, dass ich meinen Wahlkreis und die Menschen in meinem Wahlkreis hier vertreten darf im Deutschen Bundestag. Und es kann von heute auf morgen einfach auch ganz anders kommen. Also man auch jetzt zur letzten Wahl bin ich knapp in den Bundestag eingezogen und man weiß, okay, es kann von heute auf morgen einfach eine andere Situation sein. Und trotzdem mache ich das immer wieder gerne. Könnt ihr jetzt auch überlegen, du bist jetzt fast 40. Jetzt, wenn du jetzt rausgehst, hast du noch Chancen in der Wirtschaft, dich zu entwickeln. Mhm. Klar, spielst du was immer auch mal eine Rolle. Aber ich stell mir die Frage, was würdest du machen, wenn du nicht Politik machen würdest? Und ich finde diese Aufgabe unheimlich spannend nach wie vor. Ich treffe immer wieder neue Menschen und erfahre vieles, wo ich mir darüber Gedanken mache, mit denen ich mich auseinandersetzen muss. Also es ist ein Job, der unheimlich inspirierend ist und auch nah bei den Menschen letztendlich. Und ich bin ja immer schon auch ein Mensch gewesen, die was verändern möchte. Deswegen bin ich ja auch in die Politik gegangen, gerade auch für meine Heimat, aber auch unser Land. Und das ist momentan sehr schwierig und anstrengend, aber es ist auch eine Herausforderung, die ich sehr gerne angenommen
habe. Ist jetzt gerade nicht so die fette Zeit einer Ostbeauftragten, ne?
Ist gerade überhaupt nicht unbedingt so, dass ich glaube, dass alle mit Frieden und Wehen fahren in die Politik gehen, aber ich glaube, Verantwortung zu übernehmen und das eben auch mit voller Überzeugung, dafür habe ich mich nie gescheut und kämpfe auch weiterhin für ein Land, wie gesagt, wo möglichst alle Menschen, unabhängig von ihrem Geldbeutel oder wo sie aufgewachsen sind, eine gute Chance auf eine Entwicklung nehmen sollen. Das sehe ich auch, wenn ich auf meine Kinder blicke. Ich bin auch, wie gesagt, mal in einer Platte aufgewachsen. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich mal hier sitze, mit ihnen einen Podcast führe und auch mit in der Teil der Regierung sein darf und Bundestagsabgeordnete. Das hätte ich mir damals nie vorstellen können. Und ich glaube, solche Chancen auch weiterhin zu ermöglichen, Lebensperspektiven zu geben, dafür arbeite ich und auch für eine gute Zukunft für dieses Land, in dem ich auch meine Kinder sicher und gut aufwachsen sehe. Das ist mein Ansporn und mein Ziel. Und ich hoffe, dass ich dazu meinen Beitrag leisten kann.
Sagt Elisabeth Kaiser, Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium, Ostbeauftragte der Bundesregierung. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
Sehr gerne.
Dank auch an Anja Meyer, die Chefreporterin des Fokus-Magazins.
Sehr gerne, sage ich doch da auch mal.
Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp. Politikum, der Meinungspodcast, ist ein Podcast für alle, die Lust auf echte Diskussionen haben, auf Argumente statt Lagerdenken. Also genau das, was wir auch hier bei uns im Wahlkreis Ost versuchen. Die Kolleginnen und Kollegen von Politikum bieten Orientierung und verschiedene Perspektiven auf Politik und Gesellschaft, immer mit dem Humor, der die Welt erträglicher macht. Und Politikum gibt es von Montag bis Freitag ab 18 Uhr in ARD Sound. Den Link dazu stellen wir in die Shownotes dieser Folge. Das war heute eine ganze Menge Holz, aber hat uns ja alle zwischendurch mal schön wach gemacht. Wahlkreis Ost in 14 Tagen wieder, unter anderem in der ARD Sounds App. Schönen Dank.
Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus Leipzig.